herzlich willkommen bei den Feuilletönen und damit natürlich auch herzlich willkommen zur Biershow der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
So, wir sind wieder in Detmold, die Brauerei, die mittlerweile 33 MitarbeiterInnen hat und in der fünften Generation als Familienunternehmen geführt wird, haben wir alle schon mehrmals erzählt. Es gibt eine ganze Menge Biere bei Detmolder, die sozusagen im normalen Portfolio stattfinden, so wie Pilsner und Landbier und Weizen und Kellerbier. Die hat man da halt sozusagen immer und ganzjährig. Und dann gibt es aber auch ein paar besondere Biere, die man immer mal wieder hat. Und das ist dann so eine Craft-Bier-Spezialität in der Brauereistraße, die dann immer nur eine kurze Zeit da sind und dann wieder verschwinden und dann wieder da sind und verschwinden und vielleicht auch, weiß ich nicht, gar nicht wiederkommen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben es hier auf jeden Fall zu tun mit einem Detmolder Chardonnay, der mehrere Monate im Bourbon-Fass lagerte. Dieses
auch
Bier.
Eine Idee, ne?
Das ist auch eine Idee, ja. Sowas macht man. Es handelt sich hierbei übrigens nicht um Chardonnay im Sinne von Chardonnay-Traube, sondern es handelt sich um den Chardonnay-Hopfen. Dieser Chardonnay-Hopfen ist ein Hallertauer, allerdings ein Hallertauer Blanc. Und für die, die es nicht wissen, Hallertauer ist der Hopfen schlechthin. Wird in Bayern geklöppelt, in der größten oder in dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt. Wo außer in Bayern sollte das sein? Es handelt sich um ein Bockbier. Wir haben es mit einem IBU, das ist International Bitterness Unit, von 31 zu tun, zum Vergleich, damit man mal das einordnen kann. Flensburger hat 38, Jefer hat 40, Detmarscher hat 25, also eher ein bisschen weniger. Und Einbecker hat 27, so kann man das so ein bisschen einordnen. Dann wollen wir mal gucken, das Bier wird mit 7,5 Alkoholvolumenprozente abgefüllt.
Ja, nicht schlecht.
Das stimmt. Ja, ist ein Bockbier, ne? Dadurch haben wir immer so ein bisschen mehr. So, wollen wir es mal öffnen? Also bei mir klappt das mit dem Plop irgendwie im Moment nicht mehr, ich weiß gar nicht warum.
Aha.
Fang du mal an.
Ja, Moment.
Ja.
Ja, da war wohl auch nichts.
Nö. Okay. Plops, da passierte nichts. Ich glaube, die stehen zu lange. Ja. Die sind nicht genug geschüttelt.
Das ist jetzt definitiv und auch ohne unseren Running Gag Bernstein. Also, da kann man gar nichts anderes zu sagen.
Oh, das riecht aber süß.
Mhm. Ja, nur Bourbonfass, da erwarte ich jetzt auch schön. Schöne Note.
Da erwarte ich vor allem Frucht. Also, was sagt denn Detmolder selber? Die sagen, dass es sich wohl um ein leichtes Röstmalzaroma handeln soll mit feinen Whisky-Noten. Da bin ich mal gespannt. Und jetzt kommt's. Die Farbe, dass ich das noch erleben darf, die an Bernstein erinnert. Frau Eichler, ja, offiziell.
Kräftig. Offizielle Bernsteinfarbe. Das ist ab jetzt das offizielle Feuilletöne-Bier.
Ja. Ja, also es ist in Bourbon-Fässern gelagert und es ist offiziell Bernstein. Wenn ich das mal hier vergleiche mit der offiziellen EBC-Skala. Irgendwo zwischen Bernstein und Kupfer so.
Nix, Bernstein ist das. Punkt. Ja. Für alle Nicht-Bier-Nerds, rot-golden halt. Das ist definitiv wesentlich roter als so ein Pilz.
Ja, definitiv. Ist dunkler auch, viel dunkler. Wie so ein Bockbier manchmal ist so.
Mhm.
Jo. Ja, dann verrichten wir mal, oder?
Das tun wir. Oh, süß, auf jeden Fall.
Oh ja.
Durchaus süß und sehr so, ja, reich irgendwie.
Ja, holzig.
Und holzig, ja.
Karamellig.
Genau, das habe ich auch erwartet. Mit Bourbon, ne? Karamellig, vanillig.
Mhm. Fruchtig aber auch.
Stimmt, das ist wie, heißt die noch? Feigen, genau. So Feigensüße.
Ja, so.
Habe ich jetzt nicht erwartet. Gleich sowas. So eine exotische Frucht hier. Aber lecker. Mag ich hier gerne. Riecht gut. Wirklich sehr süß. Für ein Bier.
Ja, das ist schon sehr, sehr karamellig.
Das hat wahrscheinlich dann extra gut rein, 7,5
Prozent. Ja, nougatig und so. Mhm. Leicht, fast schon so dunkle Früchte.
Mhm. Übrigens für alle, denen jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, im Moment scheint es leider nicht zu erhalten, also nicht verfügbar zu sein. Mhm. Vielleicht findet ihr es noch beim Bierhändler eures Vertrauens, aber hoffen wir mal, dass sie das einfach wieder rausbringen. Das kommt ja vor. Detmolder Bourbon Chardonnay. Schön aber, also Verspricht schon viel in der Nase.
Es ist interessant, dass da gar nicht so viel Körper drin ist, sondern dass es durchaus noch eine Schlankheit hat. Mhm. Finde ich ganz spannend. Das überrollt einen nicht. Jedenfalls nicht in der Nase.
Ja.
Rot-goldene Farbe, die am Bernstein erinnert. Nee, ich komme da gar nicht. Also das ist auf meine alten Tage. Nee, also. Jahrelang macht man die Feuilletöne. Und dann kommt die Strate-Brauerei und dann wird man geadelt von ihnen. Ja, sollen wir mal probieren?
Ja.
Ja, denn Prost.
Prost. Das ist wirklich sehr anders.
Ja.
Sehr anders als übliches Bier. Wow. Sehr süß, sehr karamellig.
Sehr malzig.
Aber auch irgendwie, ja, aber da ist auch wieder so eine tropische Frucht irgendwie dabei.
Leichtes Hopfen, dezentes Hopfenbitter ist da drin. Aber es ist halt 31, ja, das ist auch gar nicht mal so wenig, aber das fällt gar nicht so ins Gewicht, ne?
Nee, fällt nicht so auf.
Trotzdem ist gar nicht mal ist mehr als Dithmarscher oder Einbecker. Interessant. Also deren Pilz, ne? Also das hier ist jetzt ein Bockbier, aber nur so als Vergleich halt. Interessant.
Ja, also gefällt mir sehr gut. Viel mehr passiert jetzt auch nicht, aber es schmeckt.
Nee, ich fand das Gin-Bier tatsächlich auch ein bisschen beeindruckender.
Ja.
Den Gin-Bock.
Das ist wahr.
Der Nachhall ist weich und malzig und süß und vielleicht sogar ein bisschen Honig. Ich glaube, Honig ist ganz gut. Auch in der Nase Honig. Definitiv, ja, ja. Aber ich fand das Gin komplexer.
Eindeutig, ja.
Den Gin-Bock. Oder das Gin-Bock-Bier, so rum. Und ich fand auch den Urbock von Dithmarscher, ehrlich gesagt, besser.
Fand ich auch.
Insofern ist das ein okayes Bier, aber auch nicht so, dass ich jetzt vor Freude auf den Tisch tanze.
Ja, schon nicht schlecht. Also ich finde die Idee super. Und es ist auch lecker, aber stimmt schon. Unsere letzten Biere waren da durchaus, hatten ein wenig mehr Detail.
Ja, mehr Detail. Und ich finde, es hat auch eine leichte Alkoholnote. Und da bin ich echt fies vor. Das mag ich nämlich gar nicht haben. Es hat sowas leicht, ja, das ist jetzt ein böses Wort, sowas Sprittiges, aber es hat eine Alkoholnote. Das darf Bier nicht haben, also für mich nicht. Andere Leute mögen das anders sehen. Für mich darf es das nicht haben. Ja, das ist ja schwierig. Ja, also man muss ja auch fair bleiben, auch gegenüber den anderen Bieren, die wir probiert haben und noch probieren werden. Ne? Und manchmal sind so Sachen eben auch, treffen nicht ganz so den Geschmack des Verkosters, wie auch immer. In dem Fall, mein Geschmack trifft es nur so halb. Ich finde den Geschmack an sich gar nicht so schlecht, finde es aber ein bisschen unterkomplex, was jetzt für ein Bier ist, soll gar kein Maßstab sein. Komplex ist ja nicht gleich besser, aber ich finde es halt schön, wenn es ein komplexes Bier ist. Und mir gefällt dieser Nachhall nicht ganz so gut, weil mir da ein bisschen zu viel Alkohol drin ist. Den merke ich zu sehr. Also den spüre ich zu sehr im Sinne von, das hat so eine Alkoholnote, die mir nicht so gut gefällt. Und da kann, ja, muss man auch fair bleiben. Also ich würde jetzt tatsächlich mal 3 Punkte geben.
Puh, schwierig.
Achso, was kostet das Bier? Weißt du das?
Oh, oder hat es gekostet? Das hat gekostet 17,50 Euro.
Oh. Okay, ja, gut. Es ist halt ein Craft-Bier und ist halt was Besonderes, ne?
Ja, genau. Super Special Edition. Ja. Ach, schade eigentlich, aber ich schließe mich an mit den 3 Punkten, denn die 5 und 6, die wir den wirklich hervorragenden Bieren zuletzt gegeben haben, verdient es nicht und 4 fühlt sich irgendwie auch falsch an. Ja, dafür ist es zu flach, zu. Nee, schließe ich mich an. 3 Punkte für das Dithmarscher Bourbon Chardonnay.
Ja, muss es auch mal geben. Ich glaube nicht, dass uns die Strate Brauerei in Dithmarscher böse ist, weil wir haben sie schon so oft über den grünen Klee gelobt und werden das auch wieder tun, da bin ich mir sicher.
Ja.
Und es kann einem nicht immer alles schmecken, so ist das manchmal. Also wir haben probiert, das Bourbon Chardonnay, ein Bockbier von der Dithmarscher Strate Brauerei, und es gab 3 Punkte von Frau Eichler und 3 Punkte von mir.
So ist das. Und damit kommen wir ja eigentlich direkt in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen heute hinter dem Mikro Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Unsere beiden Alben heute in der Sendung sind das Quarto Agathe mit Brahms und den The Strings Quartet heißt das Album. Und wir hören Maximilian Hecker mit Never Hard. Danach gibt es noch ein bisschen Philosophieren von uns. Und mit diesen Worten übergebe ich wie immer an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir beschäftigen uns zunächst einmal mit den Streichquartetten von Johannes Brahms, mit dem Album The String Quartets und dem, Quatuor, so Agathe oder Agathe, muss man ja sagen, weil darum geht's ja. Die kommen aus Südfrankreich eigentlich. Namentlich sind das Adrien, Thomas, Raphael und Simon. Die haben sich aber in Berlin getroffen und dann dort das Quatuor Agathe gegründet. Warum? Ja, weil allesamt begeisterte Anhänger der deutschen Musiktradition sind. Und um das alles noch zu untermauern, leitet sich sogar der Name dieses Quartetts ob dieser Tradition ab. Passenderweise geht es auch da um Brahms, genau wie in dieser Sendung, dessen Sextett sich wohl um eben jene Agathe von Siebold nämlich dreht. Eine Geliebte wohl von Brahms, beziehungsweise Angebetete, muss man wohl eher sagen. Es handelt sich also um große Brahms-Fans, die uns hier vorliegende Aufnahme erschien im Februar dieses Jahres. Wir hören nun also auf diesem Album die drei Streichquartette von Brahms, nämlich das erste in C-Moll, Opus 51, mit den Sätzen Allegro, Poco Adagio, Allegro molto, Moderato e Commodo und der vierte Satz Allegro. Das zweite in A-Moll, auch Opus 51, mit den Sätzen Allegro non troppo, Andante moderato, Quasi minuete moderato und Allegro non assai. Diese beiden ersten Quartette wurden im Sommer 1873 in Tutzing in Bayern fertiggestellt und im Herbst desselben Jahres dann gemeinsam als Opus 51 veröffentlicht. Sie sind dem Freund vom Brahms, nämlich Theodor Billroth, gewidmet. Und schließlich gibt es natürlich noch ein drittes in B-Dur, Opus 67, mit den Sätzen Vivace, Andante, Agitato und Poco Allegretto con Variazioni. Dieses Streichquartett wurde im Sommer 1875 komponiert und veröffentlicht. Brahms selber hat gesagt, dass er 20 Streichquartette komponiert und wieder vernichtet hat, bevor er sein erstes veröffentlichte. Das war wieder typisch Brahms, der ja auf der einen Seite sehr selbstkritisch war und vieles von dem, was er komponierte, verbrannt oder anderweitig vernichtet hat. Auf der anderen Seite weiß man auch nie, wie Brahms was immer so genau wie meinte. Er hatte bisweilen nämlich durchaus auch mal den einen oder anderen Schalk im Nacken und hat auch immer gerne mal Leute so ein bisschen geärgert. So. Man war sich nie sicher, wie er was gemeint hat. Und das war ihm, glaube ich, auch ganz recht. Er wollte sich ganz ungern in die Karten gucken lassen. Deswegen ist es auch immer so schwierig, wenn Leute irgendwelche Sachen bei Brahms reininterpretieren, weil eigentlich weiß niemand genau, was er immer wie gemeint hat. Es gibt noch eine Romanze extra zu den drei Streichquartetten auf diesem Album. Das ist die Romanze Nummer 5 in F-Dur, Opus 118, arrangiert für Streichquartett vom ersten Violinisten dieses Quartetts, nämlich von Adrien Jurkovic. Dieses Stück gehört eigentlich zu 6 Stücke Klavier Opus 118, was Brahms 1893 fertiggestellt und veröffentlicht hat. Es ist Clara Schumann gewidmet. Es war das vorletzte, was Brahms überhaupt schrieb. Frau Eichler, was sagen wir dazu?
Wunderschön sagen wir dazu. Also ich muss ehrlich sagen, ich war zutiefst begeistert, weil, also Brahms ist sowieso immer gut. Ich wollte fast sagen, da kann man nichts falsch machen, aber da kann man natürlich sehr viel falsch machen, nämlich indem man ihm nicht den Raum gibt, den er braucht, den er haben muss. Und das Quarto Agathe ist hier ganz offensichtlich mit sehr viel Herzblut dabei. Das hört man sofort. Nicht nur, dass sie sich auskennen, sondern dass sie da auch richtig Bock drauf haben. Das klingt, sie bringen, finde ich, immer wieder die richtigen Teile hervor. Und für mich als jemand, die sämtliche Musiktheorie immer wieder schafft zu vergessen, die sie jemals gelernt hat, kann ich es nur völlig wild und laienhaft beschreiben. Ich finde, sie artikulieren die Sätze so hervorragend, dass das immer wieder emotional wird, dass es mystisch klingt, dass es aber auch mal episch und heroisch klingt, aber immer ohne dick aufzutragen, immer so gerade an der Kante von einer, finde ich, hohen Emotionalität, die aber nie kitschig wird. Das ist so toll gemacht. Ich finde den Klang der Streicher, der hat mir auch unheimlich gut gefallen. Die Produktion hat das auch, also definitiv nicht kaputt gemacht, sondern nur hervorgehoben, von vorne bis hinten eine wunderbare Aufnahme, tolle Stücke und eigentlich für jeden einen höheren Wert. Denn ich finde, Brahms ist auch wieder sowas, wofür man, das ist nicht, das kann anstrengend sein, aber das, also in diesem Fall ist überhaupt nichts anstrengend. Man kann sich damit viel beschäftigen. Anstrengend wird es nie. Man kann sich damit viel beschäftigen, man kann viele Details hören, man kann es aber auch einfach laufen lassen, weil es schön ist. Finde ich, ist in der Musik wie in der Literatur ein Zeichen eines großen Meisters. Und das Quarto Agathe hat das hier ganz hervorragend interpretiert.
Ja, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass das Ganze unheimlich transparent gespielt wurde.
Ja, genau.
Aber dennoch emotional. Die Balance zwischen Emotion und Zurückhaltung im Sinne des Werkes ist gerade bei Brahms immer sehr schwer. Brahms hat nicht so furchtbar viel zur Erkenntnis beigetragen, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn es um die Bedeutung seiner Werke geht, was dann natürlich dazu führt, dass immer wieder sich dafür zuständig haltende Wertheimer über dieses oder jenes bei Brahms hinausgehen und was auch immer bei Brahms heraushören wollen. Das ist schwierig und gerade bei Brahms meiner Meinung nach tunlichst zu unterlassen. Denn wenn Brahms irgendwas gesagt hat, und das habe ich gerade auch schon gesagt, dann wusste man eigentlich schon damals nicht immer, wie er es an der einen oder anderen Stelle immer so genau meinte. Man darf auch nie vergessen, dass er ein Hamburger in Wien war. Da trafen damals noch wesentlich unterschiedlichere Kulturkreise aufeinander wie heute. Nicht?
Das ist ja heute aber auch immer noch ein ziemlicher Kulturbruch.
Ja, aber doch lange. Damals hatte man kein Internet und nichts. Ne? Das Verhalten der jeweiligen Menschen aus der jeweiligen Stadt, das war damals nochmal eine ganz andere Nummer. Das alleine führte immer wieder zu Missverständnissen. Man darf ja auch nie vergessen, in den letzten Jahren schrieben Wiener, also Österreicher, über einen Hamburger, also über einen Norddeutschen, wie dem auch immer sei. Hier wird also nichts mit Hilfe des Spiels hineininterpretiert, was nicht da ist. Da bin ich ja dann immer schon mal ganz begeistert. Immer wieder versuchen nämlich KulturjournalistInnen mit abgebrochenem Lyrikstudium in der Tasche irgendeinen Unsinn in Brahms Werke hineinzuinterpretieren. Und das gilt leider auch für die armen InterpretInnen, in deren Spiel dann auch noch Quatsch hineingedacht wird. Hier soll es ja um die Aufnahme dieser Streichquartette von Brahms gehen und da muss man erstmal festhalten, diese Balance zwischen Emotionalität und Transparenz und Gespieltem und überhaupt dem Werk von Brahms ist gelungen. Es ist genügend Emotionalität, ohne dass alles überbordet. Es ist aber auch eben genügend Werktreue, dass man Brahms hört und nicht das Quartett. Das Quartett spielt diese Stücke, aber Brahms hat es ja nun mal geschrieben und das hört man auch. Und das ist ja wichtig. Und dann muss man festhalten, wie großartig die Produktion ist. Da handelt es sich um Cécile Loire und Martin Antiphon, Toningenieurin und der Mensch, der für das Mastering verantwortlich ist. Und die haben hier fantastische Arbeit geleistet. Und interessanterweise hört man bei diesen Streichquartetten sofort, warum Arnold Schönbeck Brahms so gar nicht konservativ fand. Sondern ganz im Gegenteil, sehr modern. Wer das Essay von Arnold Schönbeck kennt, Brahms The Progressive aus dem Jahr 1947, wo er dargelegt hat, dass eben Brahms als Vorbild gelte für eine Mischung aus Radikalität und Tradition. Man solle sich nicht von den Sinfonien und Kammermusikwerken von Brahms täuschen lassen, sagt Schönberg. Mit seiner gewagten Verwendung von unregelmäßigen Phrasenlängen, seiner unkonventionellen Herangehensweise an die Struktur und vor allem seiner kühnen chromatischen und experimentellen harmonischen Sprache sei Brahms ein wahrer Fortschrittler gewesen, behauptete Schönberg. Und wenn man hier genau hinhört, dann knüpft Brahms hier eben nicht an das an, an das viele seiner KollegInnen damals anknüpften, sondern eher an C.P.E. Bach, um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn man genau hinhört, kann man Brahms Werke in einen Kontext mit Stücken des 20. und 21. Jahrhunderts stellen, die er vorweggenommen und beeinflusst hat. Die Romantik ist bei Brahms sowieso meist nur oberflächlich, wenn sie denn überhaupt großartig vorhanden ist. Wenn überhaupt, dann ist Brahms ja eher Klassiker, denn Romantiker. Nun, so wie es hier gespielt ist, kommt das nämlich genau alles schön zum Vorschein. Nicht? Dass diese Rhythmusverschiebung und Wechsel, dieses Übereinanderschichten von überlangen Themen und Strukturen, die schon erwähnten kühnen und chromatischen und experimentellen Stellen, das alles mag es vor Brahms gegeben haben, aber eben nicht in dieser Kombination und nicht so auskomponiert wie hier. Und das alles bringen diese vier Musiker dieses Quartetts zusammen. Quator Agathe schaffen es, einen klassischen, modernen, nicht überemotionalen Brahms mit Emotion und Liebe zur Musik zu spielen. Hier kommt nichts zu kurz, die Emotionalität nicht, das kompositorische Können von Brahms nicht, das Klassische an Brahms nicht, das Moderne an Brahms nicht und die Liebe der Musiker zu seiner Musik schon gar nicht. Hier steckt eine Menge Liebe zum Detail drin. Man hört, wie wichtig diesem Quartett die Musik von Brahms und diese Aufnahme ist. Und da kann ich nur sagen, Chapeau, très bien, formidable. Ich bin entzückt, muss ich sagen. Ja, diese Aufnahme ist im Jahre 2024 erschienen und so dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Diese Aufnahme rennt natürlich. Es ist ein wirklich fantastisches Album, sehr, sehr gelungen. Also ich kann nur den Hut ziehen, ich bin total begeistert. Wir haben gehört Quator Agathe, Brahms, The String Quartets. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Hervorragend. Damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Ja. Wir kommen zu Maximilian Hecker. Hecker mit E, nicht mit, mit A. Ist niemand mit Computern. Ja. Oh Gott, ich höre schon das Schluchzen von der anderen Seite. Das ist wieder lustig. Okay, also Maximilian Hecker, ein deutscher Singer-Songwriter, geboren 77 in Heidenheim an der Brenz. Er ist in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und war ziemlich früh Musiker, hat Klavier, Gitarre und Schlagzeug gespielt, in verschiedenen Bands gespielt, schon zu Schulzeiten und war später Straßenmusiker am Hackeschen Markt in Berlin. Er macht ziemlich romantisch verschlafenen Singer-Songwriter Pop an vielen Stellen. Er war mal eine Weile in einem eher so ein bisschen britisch angehauchten Pop unterwegs. Jetzt hat er ein neues Album rausgebracht, das heißt Never Hard und wir hören erstmal Herrn Martinsen.
Ja, das ist ziemlich gehaucht erstmal, das alles. Ne? Ist alles auf ziemlich gefällig getrimmt. Entsprechend fällt natürlich dann auch die Produktion aus. Und so haucht sich Maximilian Hecker halt nun mal durch dieses Album, zerbrochene Lieben, Beziehungsunfähigkeiten, nicht erfüllte Sehnsüchte. All solche Sachen finden hier lyrisch statt. Was ist das für eine Musik? Ja, naja, also Dream Pop spielt hier eine ziemlich große Rolle und das wäre auch alles nicht so furchtbar schlimm, wenn es nicht eine ganz furchtbare Mischung aus Eric Carmen, All by Myself und Reality, gesungen von Richard Sanderson und komponiert von Wladimir Kosma, der ja übrigens auch Who'll Come With Me von der Kelly Family komponiert hat. Das ist wirklich seichte Popmusik meets glattgebügelte Chanson, Musik für die Schlagerwellen dieser Republik. Es ist fantastisch, wirklich. Diese Songs würden allesamt sehr gut in eine Karo-Kaffee-Werbung von Volker Lechtenbrink, Ich mag, kennt ihr das noch? Ich mag dich. Und ich mag dies und das und jenes und ganz doll dich. Also aus den 90er Jahren, da würde das ganz hervorragend reinpassen. Man sieht quasi den wohlig warmen Kaffeeersatz vor sich. Gegenüber dieser Musik ist Götz Alsmann Thrash Metal und Udo Jürgens Punk, wirklich. Die Münchner Freiheit ist Hardcore. Und ich hatte schon nach dem ersten Song, muss ich ganz ehrlich sagen, den ersten Ermüdungsbruch. Leider war es nicht der einzige. Nicht? Es sollten noch sehr viele weitere folgen. Das alles ist an einlullendem Gesäusel nicht zu überbieten. Und ehrlich gesagt ist das auch schon hart an der Grenze zu ASMR. Und damit kann ich wirklich nicht nur nichts anfangen, das macht mich richtig sauer und aggressiv, dieser Unsinn. Ich kann mit diesem Blödsinn nichts anfangen und ich kann dem auch nichts abgewinnen. Aber gut, zurück zu diesem Album. Dieses Gesäusel und Gehauche, das ist echt, ich habe sowas noch nicht erlebt. Und ich kann nicht nur diesem Unsinn von ASMR nichts abgewinnen, ich kann auch diesem Album nichts abgewinnen. Und ich weiß nicht, ich kam da überhaupt nicht ran. Ich kann zu diesem Album eigentlich nur sagen, schwapp, schwabbidabidu und ganz doldig. So.
Okay, zugegeben, das Gehauche, das hat er halt auch schon immer gemacht, ja. Das Gehauche muss man, also mag man oder nicht, wir hören ja Martin, du magst nicht, das ist schon was, ja, es ist was Besonderes, es ist gleichzeitig das, doch, was die Leute alle mögen.
Ganz gut, dass wir das Bier hier haben, ne?
Aber ja, wenn man es nicht mag, ist man raus. Genauso ist interessant, dass du das ASMR ansprichst. Das ist ja was, was heutzutage in der Musik erstaunlich häufig vorkommt, bei der Generation Kopfhörer, wenn ich das mal so nennen darf, weil das da funktioniert. Und es scheint viele Leute zu geben, die das sehr gerne mögen. Ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, weiß ich nicht. Ich finde das ganz interessant. Aber es gibt da wohl auch Studien zu. Es gibt tatsächlich Leute, die das, wo das funktioniert. Und es gibt eine ganze Reihe Leute, bei denen es nicht funktioniert. Und du scheinst jemand zu sein, der davon einfach nur aggressiv wird.
Ja, total.
Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Na gut, dazu gehöre ich nicht. Insofern wurde ich nicht aggressiv, auch bei diesem Album.
Nee, dieses Album hat mich auch nicht aggressiv gemacht. Da bin okay, ich einfach gut. Nur, ich habe nur Ermüdungsbrüche gekriegt. Schon.
Okay, Ermüdungsbrüche, na gut. Ja, ich meine, das Album ist natürlich voller Sehnen und Flehen und Sehnsucht und ja, schönen Klängen. Es ist aber auch voll mit relativ, ja, nicht nur, nicht, das sind ja nicht nur so flache Liebessongs, es ist schon auch ein bisschen ambivalenter zwischendurch, vor allem scheitert er häufig an sich selbst inhaltlich. Never Hard, ja, ist wohl auch
musikalisch,
ein
nicht?
Oh Gott, so schlimm finde ich es gar nicht. Never Hard ist wohl auch ein Konzeptalbum, hätte ich jetzt so nicht gehört, aber es soll sich darum drehen, ja, dass der Protagonist ständig mit seinem eigenen steinernen Herzen konfrontiert ist. Das ist natürlich auch schon was für sich. Wenn man sich damit identifizieren kann, glaube ich, und wenn man gerne diese Art von Emotionalität hört, hat man hier ein Album voll davon. Wenn nicht, wird man aggressiv wie, wie du. Ja, also muss man gerade in der Stimmung für sein. Was ich Maximilian Hecker immer anrechnen muss, ist, dass sein, eigentlich jeder Song klingt wie so ein verträumter Indie-Arthouse-Film. Wenn ich dieses Album auf den Ohren habe, dann kann ich mir, ich weiß nicht, dann kann ich mir so die sprichwörtliche Mülltüte auf der Straße, die vom Wind verweht wird, angucken. Und alles hat irgendwie so eine epische Verträumtheit. Das ist so eine ganz bestimmte Sache. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen meine Generation geprägt hat. In den Nullerjahren, da gab es eine Menge von diesen Indie-Arthouse-Filmen, die mit so einer Musik gestaltet waren. Aber das macht einen gleich so nicht traurig, aber so melancholisch meditativ, sag ich mal. Besser kann ich es nicht beschreiben. Aber sobald ich Maximilian Hecker höre, ist alles um mich herum plötzlich in diese Emotionalität getunkt. Und das finde ich erstaunlich. Irgendwas an diesem Klang, weiß nicht, ob es nur eine persönliche Assoziation ist, würde mich mal interessieren. Wir haben ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer in meinem Alter, ob euch das auch so geht, wenn ihr dieses Album hört. Ansonsten, ja, man kann es auch leicht stempeln als wahnsinnige Schmonzette, denn das ist es gleichzeitig auch. So klingt es, also von den Synthis bis zu dem ja hin und wieder mal genutzten Orchester-Percussion zum Klavier, da ist schon, es wird schon sehr herzschmerzig, so ist es. Ich wollte noch erwähnen, Maximilian Hecker hat auch ein Buch geschrieben im letzten Jahr, das heißt Lotte Welt. Und scheint inhaltlich auch sehr schmonzettig zu sein, weiß ich nicht. Handelt von einem Mann, der seine Schwester früh verliert und sich später in Korea in eine Frau verliebt, die ihr irgendwie ähnlich ist. Na gut, habe ich leider noch nicht gelesen, aber wäre interessant zu sehen, ob das in eine ähnliche Kerbe schlägt oder nicht. Würde mich interessieren. Vielleicht haben unsere Freunde von Clue Writing oder irgendwelche Hörerinnen und Hörer dieses Buch ja schon gelesen. Lotte Welt, dann schreibt uns mal, ob sich das lohnt. Gut, also Never Hard ist erschienen 2024, das heißt, wir müssen es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das in meinem Fall steht das.
Okay, für mich läuft es, ich höre es trotzdem, habe es trotzdem noch ganz gern gehört. Ja, aber es ist schon ganz schön, da muss man für in der Stimmung sein, muss man sagen. Na gut, also wir haben gehört Maximilian Hecker mit Never Hard und es gab ein steht von Herrn Martinsen und ein läuft von mir. Damit kommen wir zu unserem philosophierenden Teil. Es wird ganz schön schwer, spannende Themen zu finden, weil am Ende lösen wir ja immer alles. Ne? Wir haben das Schulsystem gelöst.
Alles.
Was haben wir noch alles gelöst? Wir lösen alles und wenn wir es nicht lösen können, dann schmeißen wir Waffeln drauf.
So.
Das geht ja auch immer gut. Ich habe mich gefragt, was können wir noch lösen? Hm. Was wir noch nicht gelöst haben zum Beispiel ist, sind Themen rund um Datenschutz.
Ah.
Haben wir noch nicht. Ich habe heute gelesen, dass in Schleswig-Holstein eine Uni ein Projekt gestartet hat, um sich komplett abzutrennen von der Microsoft-Welt. So eine ganz unabhängige, hast du mit geredet?
Ich glaube, das ist nicht die erste. Ich glaube, die Stadtverwaltung Wien hat mal komplett auf Debian gesetzt eine Zeit. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen.
Ah, okay. Vielleicht waren sie dann die ersten Deutschen oder so. Mhm. Sie haben sich jedenfalls, So, dann habe ich gefragt, ist das eine schlaue Idee oder nicht? Haben sich die Zeiten nicht langsam gewandelt, in denen das auch, also so viel Aufwand bedeutet, weil wir ja so viele Nutzer dann, also so eine Uni muss ja auch wahnsinnig viele Nutzer zufrieden machen. Die sind aber doof. Also die sind ja nicht, sind ja keine Informatiker. Und wenn die mit den weniger nutzerfreundlichen Sachen umgehen müssen, habe ich ja sofort so viele potenzielle Datenschutz-Lecks, weil die dann halt versuchen, drumherum zu arbeiten, um die Tools, die vielleicht nicht so zugänglich sind für sie wie, keine Ahnung, die Microsoft-Sachen oder so. Wobei die jetzt auch nicht als für Nutzerfreundlichkeit bekannt sind, aber zumindest sind sie auch dafür gemacht. Oder sind tatsächlich die Lücken, ich meine, da kennst du dich auch ein bisschen aus, oder sind diese ganzen Cloud-Lösungen vielleicht doch auch noch nicht so sicher, wie sie verkauft werden? Keine Ahnung. Ist das eine gute Idee?
Boah, kommt drauf an. Also wenn sie nur die Infrastruktur sich von Windows wegbewegen, ist ja erstmal alles gut. Mhm. Also da ist ja erstmal nichts gegen, da haben ja die StudentInnen erstmal gar nichts mit zu tun. Also, oder sich eben die DozentInnen damit auseinandersetzen müssen und ihre Programme jetzt nicht mehr mit PowerPoint, sondern mit irgendwas von Apple oder ich weiß ja nicht, was sie da gemacht haben. Keine Ahnung, ob sie Linux da hingebaut haben oder was auch immer sie da gemacht haben. Wenn die sich damit beschäftigen müssen, ja gut, das ist ja dann kein Problem. Ich gehe davon aus, dass die StudentInnen weiterhin ihre Geräte damit reinnehmen. Das machen sie ja heute auch.
Ja, das müssen sie ja auch, genau. Aber dann hat man zum Beispiel eben nicht keine Ahnung, hat man dann halt nicht Outlook für seine Uni-Mails, man hat nicht, keine Ahnung, hat SharePoint OneDrive für sein Zeug, das machen ja auch viele Unis, dass sie ihren Studenten halt das bereitstellen, halt um die, damit ja auch die Software genutzt werden kann und die Daten da gespeichert werden können, dass man also nicht selbst irgendwie Speicherplatz braucht.
Oh, kann man nicht einfach den Google-Kalender für sowas nehmen?
Ja, das wäre dann halt auch nicht mehr drin. Also die wollen ja echt komplett unabhängig von diesen amerikanischen wie sagt man, fast Monopolen sein, so riesigen Firmen.
Ja, es geht natürlich schon. Also solange das alles, vielleicht arbeiten sie dann mit Net-Dings da, wie heißen die dann noch, Net-Cloud, kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ja egal, solange die Schüler, die StudentInnen da Zugriff drauf haben, ist ja völlig wurscht. Die müssen ja nicht selber die Sachen auf ihrem Rechner haben. Die müssen ja nur Zugriff drauf haben. Und das funktioniert dann ja für alle gleich, also ich meine, ob sie nun Outlook lernen müssen oder das, ist ja eigentlich egal.
Ja, also, das stimmt. Sie wechseln wohl, also die große Schlagzeile war, dass sie auf LibreOffice wechseln, also Open-Source-Lösungen.
Ja, gut, das ist ja nicht so viel anders.
Sagen wir, die wir das alte Microsoft-Zeug gelernt haben, aber es ist schon ein ganz schöner Sprung von der Bedienbarkeit.
Ja, gut.
Wenn du jetzt aber ganz neu quasi damit anfängst.
Ja gut, aber dann haben sie vorher mit Microsoft ja auch nicht gearbeitet. Das sind ja StudentInnen, was haben die denn mit Microsoft? Die haben ja gar nichts damit zu tun. Klar, ich verstehe, wenn es um Leute geht, die ihr Leben lang irgendwo im Büro gesessen haben und mit Microsoft gearbeitet haben, dann wird es schwierig. Aber das sind ja noch junge Leute. Also,
könnte funktionieren.
Das könnte schon funktionieren, ja. Das ist schon in Ordnung. Also ich sehe da nicht so das große Problem. Also,
ja, vielleicht, ich schaue mal gerade, ich habe es gerade noch vor mir. Sie stellen außerdem um von XML auf das Format Open Document, ODF, von Microsoft Windows auf GNU Linux. Sie arbeiten zusammen, genau, Nextcloud, hast du richtig gedacht.
Hab ich schon gedacht.
Open Exchange Thunderbird und lösen Microsoft Exchange Outlook ab. Gut, das kann man also machen. Sie lösen auch das Active Directory ab durch Open Source basierte Lösungen.
Ja. Wunderbar.
LibreOffice und Linux, ja gut, das passt ja gut zusammen. Und eine Open-Source-basierte Telefonielösung zur Ablösung von Telekom Flexport. Na gut.
Ja, also das sind ja, also ich meine, das sind Leute, die studieren. Also klar, das sind auch angehende LehrerInnen. Ich sehe deinen Punkt. Nicht?
Ja.
Aber selbst die, wenn die das nicht kennen, dann lernen die das eben. Also die haben ja vorher schon nicht mit irgendwas gearbeitet. Problematisch könnte es werden, wenn die dann in irgendeine Schule kommen und wieder mit Outlook arbeiten müssen. Dann werden sie das fremd finden. Keine Ahnung, aber die sind ja so jung, die können sich auch noch locker und easy umstellen.
Das stimmt, ja? Das stimmt.
Also da sehe ich eigentlich nicht das große Problem. Was die ganze Cloud-Geschichte angeht, naja, die arbeiten ja erstens auch mit Cloud. Ja, also das Ding ist ganz einfach, es kommt drauf an, wie immer im Leben. solange du da oben keine sensiblen Daten hast, ist das alles kein Problem. Du musst dir nur darüber im Klaren sein, wenn du da oben deine Bilder lagerst oder was weiß ich was nicht alles, dann musst du halt wissen, dass du die nicht alleine hast. Mhm. Dass im Zweifel irgendein Hoshi darauf guckt. So. Das ist halt so. Weil die sind ja nicht bei dir vor Ort, sondern irgendwo. Mhm. Ne, da kannst du dann auch drauf zugreifen, aber hundertprozentig auf was weiß ich, wenn nicht noch alles. Das ist dann in dem Moment ein Problem, wo es um Krankenakten und solche Sachen geht. Wo es meiner Meinung nach so ist, dass die Leute wieder nicht nachgedacht haben und zu früh Entscheidungen getroffen haben, die uns allen eher zum Nachteil gereichen. Es fängt jetzt schon beim Rezept an, das ist alles meiner Meinung nach viel komplizierter geworden, weil bis der Server das mitgekriegt hat, dauert das irgendwie, was ich warum, 2 Stunden, was ich überhaupt nicht verstehe, was dauert da 2 Stunden, wenn da was hochgesendet wird, warum dauert das 2 Stunden, bis das im Server irgendwie ist, verstehe ich überhaupt nicht, aber egal. In dem Moment, wo die Daten nicht nur lokal beim Arzt sind, sondern irgendwo, sind die irgendwo und nicht mehr lokal beim Arzt. Wenn man das macht, dann muss man ein echt gutes System dahinter haben. Da muss man ein verdammt schusssicheres System haben. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, völlig klar. Auch in der Arztpraxis kannst du einbrechen, so ist ja nicht. Ne? Klar. Aber die Chance, dass so halbgare Sachen über die Wupper gehen und wieder irgendwo im Internet landen, für alle einsehbar, ist relativ groß. Bei solchen Sachen. Wenn man da nicht aufpasst. Und wenn man da nicht wirklich ein wirklich gutes System hat. So, das mal vorab. Und ob das dann immer so sinnvoll ist, gerade bei so sensiblen Patientendaten, da bin ich mir nicht so sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei anderen Daten hingegen bin ich wieder völlig entspannt. Also, das ist mir völlig egal. Ob die Bilder oder solche Sachen, das entscheidest du ja selber. Da hast du ja deine Gewalt drüber. Du kannst ja selber entscheiden, was du ins Internet gibst und was nicht. Liegt ja an dir und nicht am Internet. Bei diesen Patientensachen hast du ja gar kein Mitspracherecht. Mehr oder weniger. Du kannst zwar immer noch so einigermaßen bestimmen, was wer liest und was nicht, aber die was du für Sachen kriegst, weiß ja jetzt außer dir auch jeder. Mhm. Ne? So. Und da hast du ja gar keinen Einfluss drauf. Und das hattest du vorher natürlich schon. Vorher wusste nämlich genau die Arzthelferin oder der Arzthelfer, der Arzt und du, was du bekommst und vielleicht noch dieser Apothekenmensch. Das sind 4 Menschen. Heute sind es ein paar mehr, würde ich mal sagen, ne?
Ja, eindeutig.
Und mal das mitzählen? Ja. Weiß ich nicht. Also kann sein, dass ich da überempfindlich bin, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, bei anderen Sachen bin ich da völlig entspannt, weil wir reden ja auch ins Internet, also von daher und ne, geben ja auch ein Stück von uns preis. Insofern, das müssen die Leute ja dann auch selber entscheiden, was sie da preisgeben und was nicht. Insofern ist das völlig in Ordnung, aber hier wirst du ja gar nicht gefragt. Hier macht ja der Staat wieder irgendwelche Sachen, ohne dich zu fragen. Ja. Und da bin ich dann immer so ein bisschen skeptisch. Das ist wie mit dem Ausweis, wo ich sehr, 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 aber wirklich extrem angestrengt bin, wenn es um den Fingerabdruck geht. Ich bin nämlich kein Verbrecher. Das und früher musstest du nicht mal bei der Polizei einen Fingerabdruck abgeben. Das musstest du wirklich nur, wenn was Schlimmes passiert ist. Und jetzt musst du das bei jedem Ausweis machen. Und das kann ja wohl nicht sein. Ein ganzes Volk unter Generalverdacht zu stellen. Ich glaube, es hackt. So mehr oder weniger. Also das geht mir ein bisschen zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich keine Freude dran. Ob das hilft oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Das ist so ein symbolisches Ding. Das ist so ein psychologisches Ding. Das mag ich nicht. Ich möchte das nicht. Da habe ich kein gutes Gefühl vom Feeling her, um es mal mit Andreas Müller zu sagen.
Ja, das geht mir auch so.
Also das gefällt mir nicht. Vielleicht bin ich auch zu alt. Kann sein, aber das missfällt mir auf ganzer Linie.
Ja, der Gedanke, wie in Anführungsstrichen, ja doch, wie leicht das wäre, von sehr vielen Leuten sehr viele sehr sensible Daten zu klauen, macht es mir sehr mulmig, muss ich sagen, bei solchen Sachen.
Ja.
Einfach die Tatsache, dass es irgendwo erfasst ist. Ne? Egal wie praktisch es dann ist, das zu benutzen.
Genau.
Ja.
Und entspricht auch überhaupt nicht Kant.
Aha, inwiefern das?
Ja, weil er hätte gesagt, was soll der Blödsinn, denn die haben doch gar nichts gemacht. Wieso macht ihr das denn schon vorher? Das funktioniert doch nicht. Wie ist denn das zu rechtfertigen? Mit welchem Argument? Das funktioniert doch nicht. Das ist ja wie, als wenn du jemanden einlochst, bevor der was gemacht hat. So nach dem Motto. Das ist nicht gut, das hinterlässt bei der Bevölkerung auch einen faden Beigeschmack. Das suggeriert nämlich, das kommt ja von der EU, nicht von Deutschland, ne? Das suggeriert aber, hey, Moment mal, mein Staat vertraut mir nicht mehr. Warum soll ich meinem Staat vertrauen, wenn der mir nicht vertraut? Und das ist gerade in der jetzigen Zeit keine gute Idee.
Ja, das Vertrauen ist schon sehr in die Knie gegangen, ne? Das stimmt.
Finde ich. Also da finde ich ja, weiß ich nicht, ob wir da eine Lösung finden, ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich finde ja Daten hergeben so lange gut, solange ich das selber mache. Solange ich derjenige bin, der das bestimmt. Ne, wenn ich möchte, dass meine Bilder im Internet sind, dann sind meine Bilder im Internet. Wenn ich Sachen in die Wolke, irgendwo in die Cloud speichere, dann mache ich das. Aber wenn ich nicht gefragt werde, das finde ich doof. Das mag ich nicht.
Klar.
So, und ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht kann man da irgendwie so ein bisschen den Unterschied ja, sehen, dass es eben ein Unterschied ist, ob man das selber will oder ob man dazu gezwungen wird.
Mhm. Ja.
Aber eine Lösung habe ich dafür auch nicht. Also,
ja. Hey, wir haben das erste Thema gefunden, was sie nicht lösen lässt.
Ja,
ja, ist ja dafür auch einfach zu unterschiedlich.
Ja. Klar. Das ist halt schwierig. Und was nun die Uni angeht, da sehe ich gar nicht so große Probleme, auf die Kieler Uni kommen.
Hm. Also. Und sie kriegen das gut hin.
Ja, ja, ich habe da vollstes Vertrauen in unsere Verständnis, in unsere StudentInnen, sind ja nicht alle angehende LehrerInnen, nicht?
Nicht, dass uns die angehenden Lehrer jetzt sauer sind hier.
Ach, das glaube ich nicht. Die verstehen schon Spaß.
Ja, das tun sie. Ach, sie wissen ja auch selbst, was es so für Probleme gibt in ihrer Zunft.
Ja, mit Sicherheit. Ja, ich weiß nicht, was hast du denn dazu?
Sehr gut. Ich weiß, ich finde es ein spannendes Thema. Also vor allem diese Diskrepanz zwischen den technischen Risiken und halt den Nutzerrisiken. Mhm. Weil die sind ja auch immer groß, die vergisst man dann gerne, gerade wenn man sich mit der Technik beschäftigt. Wie viel schief gehen kann, weil die Leute, keine Ahnung, ihren USB-Stick irgendwo liegen lassen,
klar.
Sich über die Schulter gucken lassen und
natürlich
bei sehen.
Klar. Ja, aber das machen sie ja dann selber.
Eben. Und das machen sie wahrscheinlich auch sowieso, egal was man für ein System hat, also am Ende.
Richtig.
Da kommt man dann eh nicht drum rum. Ja.
Das machen sie dann sowieso. Aber vielleicht will ja die Uni sich selber besser schützen auch.
Mhm. Ja.
Kann ja auch sein.
Denke ich auch. Ja? Ein anderes Thema, was dazu gehört, ist natürlich auch eine gewisse geopolitische Unabhängigkeit.
Ja, na klar.
Klar, wenn da ein neuer Trump gewählt wird und alles so richtig, also wenn man so mal richtiges Worst-Case-Szenario aufmacht, und wir hätten so eine Putin-Situation und müssten uns jetzt von allen amerikanischen Sachen trennen, ja, dann hätten wir ein ziemlich großes Problem. Ich meine, dann hat man auch mit Open-Source-Lösungen wahrscheinlich an vielen Stellen ein Problem, aber ein kleineres.
Mhm.
Man kann sich selbst drum kümmern, wenn man einen Hauer-Informatiker immer im Zugriff hat. Ja, schwierig.
Dann wären Leute wie Ingo Ebel, also von Radio Tux, der junge Mensch, der uns erfreulicherweise auch hostet, auf einmal sehr gefragt, glaube ich.
Wohl wahr.
Nicht? Das wäre dann der neue Held. Ist er ja sowieso schon.
Für uns? Ja.
Ja,
definitiv.
Für uns auf jeden Fall.
Ich meine, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Sendung.
So machen wir es.
Super Special. Denn wir sind auf der Jazz Ahead.
So ist es. Wir sind auf der Jazz Ahead und das heißt, wir wissen noch nicht ganz genau, was die Themen sein werden. Wir werden Interviews haben, wir werden Bier verkosten, so viel steht auch schon fest. Wir werden Bremen-Eindrücke liefern. Also es wird eine Menge Sachen geben. Also die Bierverkostung natürlich dann für die Leute, die uns im Podcast hören, ne? Klar, die uns im Internet hören als Podcast. Nicht über die FMs, aber all den ganzen anderen Kram hören die FMs dann auch. Also wir werden euch den einen oder anderen Eindruck aus Bremen liefern. Wir werden von der Jazz Ahead berichten. Wir werden mit Menschen sprechen. Es ja, verspricht, drollig, lustig und erkenntnisreich zu werden.
Das wird es. Freuen wir uns drauf. Also super Special Jazz Ahead Sendung. Nächste Woche nicht live, sondern nachträglich aus Bremen.
So,
also freut euch drauf.
Ist es. Wenn ihr Anmerkungen zu unserer Sendung habt, wenn ihr in irgendeiner Form loben wollt, kritisieren wollt, was auch immer, könnt ihr das tun, indem ihr info@feuilletone.de auswählt und uns eine E-Mail schreibt zum Beispiel oder uns irgendwo kommentiert auf unserem Blog feuilletone.de oder bei Spotify. Mittlerweile kann man auch einzelne Folgen kommentieren. Oder bei Instagram oder bei Facebook oder bei Threads oder bei Blue Sky oder bei Mastodon. Wir sind eigentlich überall, nur nicht bei X und nicht bei TikTok.
Da will auch keiner sein.
So ist es. Genau. Wenn ihr das getan habt und wenn ihr uns natürlich auch viel geliked habt und geteilt habt und all diese ganzen hübschen Sachen, die man so machen kann.
Und alles.
Oh, ja, ja. Ah, schön, ja. Da freuen wir uns. Dann ist die Woche um, dann werdet ihr uns hören aus Bremen. Ich bin schon sehr gespannt, was dabei rumkommt. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.